Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast zu unserem Lieblings-Langstrecken-Radrennen
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, trotz allem, immer noch, zumindest reden wir noch sehr, sehr gern drüber.
Ja, es wird heute wieder mal ums Race Across America gehen. Wir haben ganz am Anfang unseres Podcasts ausführlichst drüber geredet. Letztes Jahr haben wir das Special gehabt und im Zuge dieses Specials, wo wir jeden Tag eine kurze Episode gemacht haben, haben wir auch vom Floro Racing Viererteam gehört. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch ausgesprochen, aber es ist nämlich völlig egal, weil der Flo Werner ist heute bei uns und wird uns ein paar Einblicke geben, ein paar Geschichten erzählen, ein paar Highlights berichten von der Erfahrung, wie es war, als Viererstaffel durch die Vereinigten Staaten der USA zu fahren.
Ja, und für mich ist es ganz, ganz spannend, weil haben wir noch nie gehabt und stellen wir einfach logistisch unglaublich schwierig vor. Also logistisch wahrscheinlich noch schwieriger als auch der Team, einfach weil man weniger Radfahrer zur Verfügung hat, die man einteilen kann. Bin ganz gespannt auf die Geschichte, wie die das gehandelt haben.
Ja, ja, ich freue mich jetzt ja, also es sind jetzt mir gegenüber zweimal Florian. Trotzdem jetzt für einen Podcast-Flo freue ich mich ja irrsinnig, dass wir heute endlich mal über das RAM-Team sprechen, weil immer, wenn wir über das RAM reden oder wie wir gefahren sind, hast du immer Zwischenstände gehabt von den Vierer-Teams, von den Achter-Teams oder du hast immer gesagt, wie geil du das findest und wie dir das taugt, wenn da mit einem 40er-Schnitt in 5-6 Tagen das Rennen gefahren wird. Und ich habe halt immer nur die Einzelfahrer so am Schirm gehabt. Und wenn die Nicole Reist oder die Isabelle Pulver oder die Xandi Meixner bei den Frauen mitgemischt haben, bei den Männern und einfach die ganzen legendären Solo-Rennen, die es gegeben und die Duelle. Und für mich waren die Teams damals nicht so spannend. Du hast immer gesagt, ja, aber die Achter-Teams.
Ja. Und ich glaube, Mai und ein Kogis Angebot steht immer noch. Also falls einen Finanzier gibt, die uns bezahlen, ein Jahr lang volles Teamchefgehalt, dann organisieren wir das in den USA.
Ja, und da können wir jetzt schauen, ob du das gleich gut machen könntest wie der Flo, der Florian Werner, der ja sehr viel gemacht hat in der Vorbereitung, im organisatorischen Bereich und ja, jetzt können wir, glaube ich, wirklich Hallo sagen. Schön, dass du da bist.
Servus Christoph und servus Florian.
Ja, du hast ja jetzt das ganze Geplänkel von uns anhören müssen, aber geduldig durchgehalten. Danke fürs Kommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, extra nach Graz zu kommen für uns.
Ich sage danke für die Einladung.
Dann legen wir gleich los. RAM ist ja trotz allem ein Nischenthema, auch wenn wir versuchen, das groß zu machen. Wie ist das bei dir am Radar aufgetaucht? Wie bist du auf die Idee gekommen, du möchtest das RAM fahren, du möchtest da in irgendeiner Art und Weise dabei sein?
Also grundlegend Sportler bin ich schon mein ganzes Leben und die Herausforderung suche ich auch schon mein ganzes Leben. Aber das ist tatsächlich durch den Christoph gekommen, weil irgendwann vor Jahren war einmal die Anfrage für einen Vortrag da in Gmunden bei uns. Und den haben wir natürlich dankend angenommen, weil das RAM speziell natürlich ja, das ist ein bisschen ein Mythos, wie es halt so oft auch der Ironman ist und so weiter, so was Unmögliches. Und dem sind wir natürlich gerne nachgekommen. Und die zweite Geschichte zum RAM ist dann durch den Wolfgang Fasching gekommen, weil der wohnt nicht weit weg von mir. Da sind wir dann viel mit dem Radl unterwegs gewesen. Und ich habe dann irgendwann einmal zu ihm gesagt, so per Gaudi eher, ich mag das Ganze einfach mal mit ihm im Zwarer-Team fahren. Nichts ahnend, was da wirklich dahinter ist, wenn man jetzt rückblickend das sieht. Und so ist das Ganze entstanden. Die Leidenschaft war immer da für Sport, ist halt dann irgendwann einmal über Triathlon zum Radfahren gekommen. Ja, und jetzt sitzen wir da und es ist ein paar Monate später und immer noch mittendrin in meinem Kopf.
Weil du jetzt gerade das angesprochen hast mit dem Vortrag, den du für mich organisiert hast, das ist ja dein Hauptberuf. Also du bist ja hauptberuflich Veranstaltungsorganisator.
Für mich ist es ein Hobby tatsächlich. Okay. Immer, natürlich ist
du machst große Musikkonzerte und große Events
Richtig, ich habe aber einen normalen Brotberuf. Ich habe das immer als Hobby gesehen. Mein Partner und ich, Floro, und meine Frau, die ist bei uns von Anfang an dabei. Aber natürlich, außenstehend schaut es aber sehr groß aus, wann da auf einmal Fanta 4 kommt oder wann die Nena oder wer immer das da kommt. Seiler und Speer, um österreichische zu nennen. Aber es ist eine Riesenleidenschaft. Das ist eigentlich seit 15 Jahren in meinem Kopf drinnen. Und da gibt es aber auch nicht nur das quasi das Gmunden rockt, unser großes Konzert, sondern über den kälteren Monaten ganz einfach auch ich würde es nicht sagen, kleinere Sachen, aber halt so Stadttheater Gmunden, wo du schon warst und so weiter, so 400 bis 1000 Leitkapazität. Und so sind wir da auch zusammengekommen. Jetzt ist das schon, glaube ich, das dritte Mal mittlerweile und immer wieder spannend.
Okay, aber das ist ja jetzt nur noch so in deinem Kopf, also mal rausgehauen. Du möchtest gern fahren, hast ursprünglich an ein Zwarer-Team gedacht. Wie ist dann die Idee, warum nicht solo? War das von Anfang an klar, dass das nicht... dass du das nicht machen willst und wie bist du dann beim Viererteam gelandet?
Solo war für mich an und für sich ist im Kopf, aber es war klar, dass ich das vermutlich nicht schaffen werde in dieser Karenzzeit, weil es einfach der Aufwand neben dem Job und so weiter sehr, sehr schwierig und sehr, sehr aufwendig ist. Das Zwarer-Team, glaube ich, dass nicht logistisch, sondern einfach für die Radfahrer ein kompletter Wahnsinn ist, weil wie soll man da 7-8 Tage wirklich 24-7 das durchstehen? Und so ist eigentlich diese Vierer-Geschichte mit Freunden entstanden, weil das habe ich zwar logistisch vielleicht am Anfang gar nicht so groß am Schirm gehabt, aber sportlich habe ich mir gedacht, das schafft man. Das ist machbar für einen Normalsterblichen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Das kannst du einfach schaffen. Und das war dann ja auch so mit viel Eifer und viel Fleiß und viel Trainieren und im Kopf natürlich die richtige Einstellung, war es in Summe dann tatsächlich auch für eine Person wie mich machbar. Jetzt sagt ihr ja, ich bin ja nicht der Leichteste, aber auch da ist es mit viel Willen und viel Eifer ist es einfach dann schaffbar.
Wie viel früher habt ihr angefangen, das umzusetzen? Oder wann ist das konkret geworden? Weil ihr seid ja, also das Viererteam gibt es jetzt ja schon länger. Ihr seid das Resel und Austria auch gefahren. War das immer das gleiche Team? Habt ihr nochmal irgendwie einen Ausflug gehabt? Oder seid ihr von Anfang an quasi in der gleichen Konstellation in das ganze Langzeit, in dem Fall kann man glaube ich Projekt sagen, eingegangen? Wir machen manchmal Witze und sagen, hey, vor mal Rennen oder vor mal Projekten, natürlich vor mal Rennen, das soll jetzt aber nicht irgendwie falsch verstanden werden, bitte. Natürlich ist das ein riesen Projekt, weil so viel Aufwand dahinter steckt.
Ich habe das ein paar Mal bei euch schon gehört beim Podcast, das Projekt und Rennen. Es ist tatsächlich ein Riesenprojekt, weil wir haben das, also ich habe das vor 4 Jahren, also 2020 gestartet, an meinem 40. Geburtstag, das war der 3. September 2020, wohl bedacht, warum der Tag, weil ich bin mit meiner Frau spazieren gegangen und da hat es irgendwie nicht ausgehen an meinem 40. Geburtstag, dass da jetzt groß nachsagt und hat es auch natürlich nicht. Sie unterstützt mich bei allem, was ich mache. Aber es hat tatsächlich da den Kickoff gegeben. Und die drei Kollegen, die waren relativ schnell dabei. Also die waren natürlich zu begeistern mit der Sache USA, mit der Sache Radrennen. Sind alles natürlich Supersportler, Ultrasportler, Hawaii-Finisher, Staatsmeister etc. Also ich habe das schon sehr wohl bedacht ausgewählt. Und die waren von Anfang an dabei und das haben wir auch bis zum Schluss durchgezogen. Die Crew war im Prinzip sehr ähnlich. Ich hab immer gesagt, wir möchten zweimal rund um Österreich fahren, damit wir lernen und halt nachher uns auch verbessern natürlich. Und haben das Ganze, oder ich habe das Ganze als Ticket, als Eintrittsticket genommen. Das heißt, wer in Österreich dabei war, der hat dann auch in den USA mitfahren dürfen, als Betreuer wohlgemerkt. Ja. Und das war dann schon spannend, weil sie es alle ernst genommen haben. Die ganze Crew, und das waren damals, ich glaube, 27, 28 Leute an Gesamtgruppe und haben wir dann reduziert. Wir haben schon gewusst, dass natürlich nicht jeder mitfahren wird oder familiär bedingt etc. Haben wir es dann auf 17 reduziert. Das ist auch das Minimum, wenn man es so betreibt wie du im Endeffekt mit Medienteam etc. Das wollte ich schon im Gesamten so haben. Ist das Minimum an Anzahl, was man braucht? 4 Fahrer und 17 Betreuer, wo ein Medienteam extra ausgeführt ist.
Du hast gesagt, zweimal RAH als Vorbereitung. Das sagen wir zwar auch immer, also wer das RAH finisht, hat sehr, sehr gute Möglichkeiten, das RAM zu finishen. Die zwei Rennen stehen sich da in nichts nach. Habt ihr da mit vollem Team, mit 17 Leuten, das RAH angegangen oder mit reduzierteren Teams?
Es war eine Spur reduzierter, es war ein Auto weniger. Und haben, da haben wir eigentlich am meisten gelernt, wie man dann gewusst, wie man dann im Prinzip das ganze Team fixiert haben für die USA von der Anzahl der Autos etc. Aber wir waren wahrscheinlich so 12, 13, 14 Leute, also fast die komplette Crew pro Jahr, also 22 und 23. Und es war wirklich so, dass wir froh waren, dass wir 22 das haben machen können, weil es wirklich, da haben wir so viel gelernt. So richtig viel lernen dürfen. Und das ist, wie du gesagt hast, das ist nicht irgendein rennendes Rad. Das ist schon ein Meilenstein für Sportler, wie es wir sind. Und echt eine cool organisierte Veranstaltung, die man nur weiterempfehlen kann.
Was waren so die größten Punkte, die, also, das war dann wirklich euer erster Ultra als Viererteam. Was waren so die großen Dinge, die man jetzt nicht aus Büchern, Vorträgen und Podcasts lernen kann, was man einfach erfahren muss, wenn du sagst, ihr habt so viel gelernt?
Dass kein Urlaub ist für die Crew. Das ist echt ein Abenteuer und es ist ein richtiger Hocken. Hat man in den USA nur viel mehr gemerkt, dass wir, man sagt immer so, die Radfahrer sind die Prinzessinnen am Radl. Ja, es ist tatsächlich so, wir müssen ja nur Radl fahren. Wir werden versorgt etc. etc. Das war eine Riesengeschichte. Die zweite Geschichte war, dass man im ersten Jahr mit Sicherheit das Ganze falsch organisiert haben, weil wir im Prinzip alle haben auf mein Gewicht geschaut. Jeder hat gesagt, na, die Hügen, die dürfen nicht von der Florian. Ja. Jetzt haben wir den Glockner hergenommen und haben zurückgerechnet bis zum Mühlviertel. Dann haben wir nur mal zurückgerechnet vor dem Mühlviertel und dann haben wir danach Richtung Tirol respektive Vorarlberg gerechnet, sodass ich im Prinzip so wenig wie möglich Höhenmeter vor und auf der Geraden drucken darf. Was in Wahrheit dann, ja, den Glockner bin ich nicht gefahren und im Vorarlberg bin ich nicht gefahren, aber in Summe habe ich fast die gleichen Höhenmeter gehabt, nicht ganz natürlich, aber fast. Und da haben wir schon gesagt, warum tun wir das? Es ist, wir sind ja nicht jetzt so, dass wir jetzt da, du fährst das wahrscheinlich in 3-4 Tagen durch, das Rad. Und wir haben an und für sich ja 2 Zweierteams und die Zweierteams haben sich nachher 6 Stunden lang alle 20 Minuten abgewechselt. Und da kannst du nicht drauf schauen, ob jetzt der Höhenmeter kommt oder ob jetzt keiner kommt, ob es jetzt gerade dahin geht oder bergab geht. Und da haben wir schon sehr viel gelernt, wo wir dann gesagt haben, das machen wir sicher nicht mehr. Und haben im zweiten Jahr doch sehr viel, oder sind drauf eingegangen und hat dann auch super funktioniert. Haben ja 23, haben wir als Viererteam gewinnen dürfen. Waren zwar nur 3 Teams am Start, aber am Schluss muss das trotzdem gewinnen und ins Ziel kommen. Und ich kann das nur bestätigen, jeder, der da durchfährt und ins Ziel kommt, der ist definitiv ein Sieger.
Du kannst dir vor allem nicht so genau planen, wann werdet ihr wo sein. Das geht als Team wahrscheinlich besser, weil vielleicht idealerweise nicht so viel Einbrüche kümmern oder weil du besser vielleicht voraussagen kannst, wie sie der Leistungspotenzial quasi halten kann über die Tage. Als Solofahrer hast du viel öfter so unerwartete Müdigkeitseinbrüche oder so. Aber trotzdem, ob du jetzt noch 2 Tagen 0 Stunden am Großglockner bist oder noch einen Tag 20 Stunden, kannst du vorher nicht wissen.
Nein, das ist richtig. Und es war dann wirklich so, dass wir haben es versucht, minütlich zu planen. Oder sagen wir mal, wir haben es auch im ersten Jahr auf eine halbe Stunde genau hingeplant. Also es war schon super am Schluss, im Ziel. In Summe haben wir aber 2-3 Stunden Unterschied gehabt vor dem Großglockner oder vor dem, weiß ich nicht, vor der Weinstraße etc. etc. Das war schon extrem spannend. Und was wir im ersten Jahr gar nicht erwartet haben, ist, da ist die Crew relativ schnell gegangen. Das war in der ersten Nacht, war es noch okay und dann haben wir schon gemerkt, ui, da ist irgendwas und da musst du nachher schauen, dass du das einfach schaffst, dass die Crew wieder zurückkommt, weil sonst bist du als Radfahrer aufgeschmissen. Und das war so ein großer Lerneffekt für uns alle, wie wir mit der Crew reden, wie die Crew mit uns redet, die zwischen. Es ist ja wirklich, die sitzen ja 24/7 in einem engen Raum und das macht es dann schon echt spannend. Und das waren schon viele Lerngeschichten, wo man dann einmal sagt, okay, vielleicht passt die Konstellation von dem Team doch nicht so, vielleicht zu der eher dort oder der eher da. Da waren schon ein paar spannende Geschichten dazwischen, in dem Jahr dazwischen. Aber am Schluss hat es super passt.
Ich weiß nicht, haben wir das schon mit erzählt, Flo? Wir waren einmal Zeuge eines riesengroßen Betreuerfahrzeugs, eines supermodernen Wohnmobils beim Raceround Austria von einem sehr gut ausgestatteten Viererteam und das war aber so überdimensioniert, die haben nirgendwo hinfahren können. Die sind quasi nur die Autobahn gefahren und haben ja hier und da auf die anderen Teams warten können. Da ist dann, also haben sie drinnen gehabt, eine Luxusküche.
Wir haben die getroffen bei der Tankstelle in St. Georgen und das war das Team von einem österreichischen Brausehersteller. Die haben richtig Budget gehabt und der hat da von beiden Zapfsäulen je 600 Liter in den Tank rechts und links reingetankt. Und die haben so einen richtigen Nightliner gehabt, einen Doppeldecker. Unten war eine Radlwerkstatt, oben war eine Couch, eine Kaffeemaschine und Schlafbuchten. Das war irre. War ein guter Plan, aber
die Umsetzung
die war. Die Hälfte der Strecke des RAS kannst du mit diesem Gerät nicht abfahren. Und die sind dann nur auf der Autobahn unterwegs gewesen, immer sehr weit weg vom Renngeschehen. Das hat sich nicht sie wirklich ausgezahlt.
In Innsbruck einmal einen Espresso machen können, kurz schlafen und dann irgendwo draußen in Bludenz in Vorarlberg und dann das war's.
Das hat sich nicht wirklich ausgezahlt.
Also mit der Anekdote wurde eigentlich auf die Frage hin, wie ihr das gemacht habt. Jetzt hast du so ein großes Betreuerteam beim Raceround Austria. Die brauchen Schlafplätze, die wechseln sie ab. Ihr braucht Plätze, wo ihr euch abwechselt, wenn ihr alle 6 Stunden quasi im Einsatz habt und dann 6 Stunden Pause habt. Wie habt ihr das mit Begleitfahrzeugen gemacht, dass einerseits genug Platz ist für alle und andererseits, dass du nicht im Lesertal stecken bleibst?
Das war sehr spannend, weil wir da auch sehr viel gelernt haben. Im ersten Jahr haben wir uns relativ spät Unterkünften besorgt, die so nahe wie möglich an der Strecke waren. Nahe wie möglich sind aber auch 5 Kilometer oder 7 Kilometer und da kommst du eigentlich schon an die Grenze des Machbaren. Also wir haben dann wirklich im zweiten Jahr mal gesagt, wenn das nicht irgendwo 1 Kilometer oder 2 weg ist von der Rennstrecke, dann lassen wir's. Beziehungsweise haben wir natürlich die Erfahrung dann schon gehabt von einem Jahr. Aber da sind wir wirklich oft hundemüde danach gekommen, komplett zerlegt von die Autofahrer über die Navigatoren und so weiter. Das hat einfach überhaupt keinen Sinn nicht gehabt. Aber es war, wie gesagt, das war ein Lerneffekt. Der ist uns so nicht mehr passiert. Auch wenn wir gewusst haben, im zweiten Jahr, es wird in Amerika nicht so passieren, weil da haben wir einfach ein Hotel, sprich unseren RV, unser Wohnwagen mit, der uns nach vorne bringt und der uns schlafen lässt. Aber es war automäßig begrenzt, dass man sagt, okay, wir nehmen da jetzt ein Wohnmobil und 2 Bikecars mit und 1 Pace-Car, haben wir uns für diese Variante entschieden, weil wir einfach draufgekommen sind, wir haben coole Schlafplätze gefunden, die kennen wir, da können wir wirklich gut und schnell und flexibel schlafen und die stehen uns alles zur Verfügung, was man braucht. Somit haben wir sie in Österreich für Herbergen entschieden und in der USA brauchst du sowieso ein Wohnmobil.
Werbung.
Bevor wir mit unserem Podcast angefangen haben, hast du dich an mich gewandt und gesagt, hey Flo, du hörst so viele Podcasts, ich weiß eigentlich gar nicht so recht, wo das ist. Ist das was Gescheites? Wie geht's da inzwischen? Hörst du inzwischen andere Podcasts oder produzierst du nur Podcasts?
Nein, ich bin echt ein großer Fan von Podcasts im Allgemeinen geworden. Also natürlich geht es bei meinem Hörverhalten sehr viel um Sport, aber ich mag auch sehr gern Themen rund um Wissenschaft, um Politik, um Geschichte oder einfach um Allgemeinbildung. Und einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist Erklär mir die Welt.
Ist auch einer, wo ich ganz gern reinhöre und ich habe einen guten Freund von mir, der erzählt mir immer von dem Podcast und er hat auch einen Auftritt für ihn live bei uns im Heimatdorf organisiert und dann kommt immer so entschuldigend zu mir, ja, deinen habe ich leider nicht gehört, aber Erklär mir die Welt, das ist der beste Podcast. Und der feiert jetzt schon 7-jähriges Bestehen.
Ja, und ich glaube, an der Stelle können wir einfach einmal eine große Empfehlung ausrufen. Also Erklär mir die Welt hat jetzt zum Jubiläum ein besonderes Programm. Sie machen zur Feier des 7. Geburtstages machen sie 7 Folgen in 7 Tagen. Und die Themen sind wie immer bunt gestreut. Also zum Beispiel ein Astronaut erzählt über seine Reise ins All. Ein Astronom erklärt, was die Wissenschaft bereits über Außerirdische weiß. Eine LKW-Fahrerin gibt Einblicke in das Leben auf der Straße. Eine Mechanikerin erklärt ihre Radreise ganz durch Afrika. Also das höre ich immer sicher an.
Ja, und welche Folge immer jedenfalls anhören werde, weil ich bin zwar kein Wiener, aber vielleicht at heart, weil ich bin so ein bisschen morbide. Eine Bestatterin erklärt, wie man sich auf das eigene Begräbnis vorbereitet. Und die Folge werde ich mir jedenfalls anhören.
Ja, das Motto von diesem Podcast ist, die Welt jede Woche ein bisschen besser zu verstehen. Und das finde ich echt cool und kann nur sagen, hört einmal rein.
Werbung Ende.
Dann gehen wir gleich zum RAM, oder?
Ja. Ja, das auch noch ganz kurz von meiner Seite in der RAM Crew. Wir sind bei dir immer auch mit 2 Autos, am Pesca und am zweiten Auto unterwegs gewesen. Und man muss fast die gesamte Strecke mit beiden Autos abfahren. Es gibt kaum Möglichkeiten, irgendwo abzukürzen, irgendwo was anders zu fahren, weil die Strecke das einfach nicht hergibt. Also man kann keine große Abkürzung nehmen, man kann nicht viel auf der Autobahn abkürzen. Einzige, den Großglockner kann man umfahren, das war's. Sonst muss man fast die ganze Strecke mitfahren mit beiden Autos. Das ist wirklich ein ordentlicher Aufwand logistisch.
Und bei uns war es zum Beispiel so, wir haben vor dem Lesachtal gewechselt, in Hermagor da unten in der Nähe. Und das andere Team, im Endeffekt der Adi und der Bernie mit seiner Crew, die sind vom Lesachtal bis nach dem Großglockner gefahren. Also es war relativ ein langer Turn, da wo sie vorher lang haben schlafen können, die ganze Crew, wir dann lang haben schlafen können und wir sind nachher über Bischofshofen Richtung Zell am See gefahren. Das heißt, wir haben es umfahren können groß, haben sie somit das ganze Hügelige gespart mit dem Auto, was ja auch nicht immer lustig ist, bergauf, bergab, viel Kurven natürlich. Und so haben auch die Leute nachher ausrasten können, so wie wir als Radfahrer. Der Autofahrer hat die Autobahn gehabt, das macht es extrem dankbar. Und von daher war das zum Beispiel eine der wesentlichen Geschichten, wo wir haben abkürzen können oder es für uns halt leichter machen. Für die zwei Jungs und die Crew war es natürlich um das Anstrengende, weil es war ein ganz schön langer Turn. Ja.
Das heißt, ihr habt das so gemacht, immer zwei Athleten, alle 6 Stunden gewechselt und diese beiden Athleten haben ein eigenes quasi Betreuerteam gehabt, das hat mitgewechselt.
Das war komplett so, das haben wir alle 3 Jahre durchgezogen, weil zum einen es ist ein gegen deiner Geschichte natürlich, es sind viel Bekannte und Verwandte mitgefahren, in dem Fall meine Familie, die Familie von den Kollegen auch natürlich, um uns zu betreuen dementsprechend. Und da war es halt wichtig, dass jeder hat seine Crewmitglieder, die einfach am besten kennen. Meine Frau, die was bei mir die Navigatorin war, die hat ganz genau gewusst, wann ich irgendwo ein Thema habe. Da haben wir nicht lange reden müssen, die hat mich angeschaut und hat sich auskennt. Und das war dann schon spannend. Und wir haben wirklich unsere Freunde, die was sehr eng zu uns sind, die waren da dabei und haben das auch miterleben dürfen. Es ist ja auf der einen Seite ist so Abenteuer, kein Urlaub, aber es ist trotzdem echt so ein Erlebnis, das was du einfach im Nachhinein auch so zusammenschweißt. Das macht es extremst spannend. Und ich sehe es jetzt 9 Monate später, es ist immer noch so dick da, das ist einfach cool. Und wenn man sich sieht, gibt es ein Thema immer viel zu erzählen.
Gut, Amerika ist ja jetzt für Europäer nicht so einfach. Meistens hat man genau einen Versuch. Man kann viel lesen, man kann viel Filme schauen, man kann viel Podcasts hören, aber wenn man das erste Mal vor Ort ist, ist es dann doch alles ein bisschen anders. Wie seid ihr das dann angegangen vor Ort?
Also einmal mit akribischer Vorarbeit nur da in Österreich. Wir haben viel geredet mit dem Team Alpha, mit den Jungs, die ja 2019 das gewonnen haben. Das war eine Riesenhilfe. Es ist der Wolfgang ja als Crewmitglied dabei gewesen. Das heißt, das
Wolfgang
ist auch.
Wolfgang Fasching,
genau, danke. Das jetzt zwar Einzel und Team sehr konträr ist, aber trotzdem hat er halt die Erfahrung von 8 Rennteilnahmen und 3 Siegen gehabt. Natürlich auch mit dem Christoph haben wir ja durchaus auch telefoniert oder geschrieben. Wir haben uns ja auch das Terrano bei dir ausgepackt und so weiter. Also das ist schon ganz wichtig, dass man grundlegend einmal die USA ein bisschen zerteilt und einmal schaut, wo sind da die Punkte, wo man ein bisschen drauf achten muss. Über die Anreise und über das ganze Logistische drüben. Ich bin oft in Amerika gewesen, ich bin beruflich oft drüben gewesen, das heißt, das war mir jetzt nicht fremd grundsätzlich mal, aber du hast trotzdem, wir sind eine Woche vorher hingekommen und da waren wir 16, 17 Leute in der Ausbaustufe 1 und du hast einfach die Verantwortung für so viele Leute. Und was man halt unterschätzt hat, ist, kurz vorm Wegfliegen, auf einmal wird FDI geht in Konkurs, das heißt, wir haben alles über TUI und dann FDI weitergebucht, jetzt gehen die in Konkurs, jetzt weißt du nicht, kriegst du das Wohnmobil überhaupt, kriegst du das nicht. Das ist alles in meinem Kopf drinnen gewesen, im Rüberfliegen schon. Dann haben wir beim Rüberfliegen schon gewusst, dass wir Verspätung haben und dass wir von Chicago gar nicht nach Las Vegas kommen. Das sind lauter so Sachen, mit denen rechnest nicht oder nur zum Teil, dass irgendwas passiert, war schon klar. Aber das musst du einfach irgendwie dann on the fly flexibel versuchen zu klären. Und drüben ist dann tatsächlich so, dass wir haben ja, da bringst du ja nichts, wenn du im Vorhinein irgendwelche Hotelzimmer nimmst bei 21 Leuten. Schaust einfach, dass du große Villen hast, die dann per se günstiger sind und vor allem du hast die ganzen Leute bei dir, das darf man auch nicht vernachlässigen. Bei 12, 13, 14 Leuten, so wie es hier, glaube ich, so rundherum sagt, geht es noch ein bisschen einfacher in einer Villa, weil die gibt es die Größe. Bei 21 Leuten gibt es dann nimmer. Aber es ist einfach wichtig, dass du nicht immer an der Tür klopfen musst und sagst, Hotelzimmer 102, bitte aufstehen, weil die erreichst nie, einer ist länger miert, der andere, der ist gerade duschen, der dritte ist gerade am WC oder was, das ist schwierig. So haben wir einfach gesagt, wir schauen, dass wir alle in ein Zimmer, in einer Villa kriegen, in Vegas in dem Fall, und einfach alle beieinander haben. Das haben sie nämlich teilweise gar nicht alle kennt, das war auch noch, das war auch ganz spannend. Also die meisten schon, aber nicht alle. Und so ist einfach das Zwischenmenschliche auch ganz wichtig gewesen.
Villa klingt jetzt so pompös.
Größeres Haus.
Ja, genau, ein größeres Haus. Das ist dort in der Region relativ einfach zu mieten. Also ich habe da immer, ich weiß nicht, Airbnb war es, glaube ich, einmal, und sonst war es halt in so einer Buchungsplattform. Und es ist unterm Strich wesentlich günstiger, wie wenn du ein paar Hotelzimmer mietest. Ja. Und halt, wie du sagst, viel, viel praktischer, vor allem so für einen Team Spirit. Man ist zusammen, man verbringt Zeit, man kocht gemeinsam oder man geht die ganzen Wege gemeinsam, kann sie jederzeit einteilen, sehen. Und es ist für die Stimmung echt das Beste. Und man hat vor allem seine Ruhe nach außen hin.
Absolut. Also es war ja von Anfang an sehr, sehr heiß. Wir haben ja letztes Jahr ein wahnsinnig heißes Rennen gehabt. Also wie im Viererteam, wir haben ja keinen einzigen Tropfen Regen gehabt. Das ist ja, der oben war uns sehr gesegnet mit dem Wetter. Aber ist tatsächlich so. Also du hast die Leute beieinander, du kannst alles miteinander machen, du kannst den Spirit einfach aufbauen oder spüren. Es sind dann auch, wenn wir dann sagen, spontan Trainingsfahrten, du hast, wenn der dich immer begleitet mit dem Auto, das was sehr, sehr wichtig war. Also es war definitiv die richtige Entscheidung. Vegas, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht, das würde ich wahrscheinlich nächstes Mal nicht mehr so machen, weil es ist eine wirklich sehr, sehr lange Anreise. Also wir sind dann mit alle 5 Autos rübergefahren und ich glaube, wir haben 10 oder 11 Stunden gebraucht. Das ist ein ganzer Tag, der verloren geht. Also das würde ich vermutlich nicht mehr machen.
Vegas war quasi für die Hitzeakklimatisation und dann kurz vorm Start nach Oceanside.
Genau, wir sind Samstag angekommen und sind am Mittwoch Richtung Oceanside gefahren. Da haben wir auch wieder so ein größeres Haus gehabt. Und dann waren wir dort und haben die ganzen Erledigungen gehabt.
Wie hast du das körperlich angelegt? Wie hast du dich körperlich darauf vorbereitet? Ich denke, man trainiert, also jetzt so das Jahr davor sicher anders, wenn du so solo machen willst. Da brauchst du viel mehr längere Einheiten. Du hast gewusst, du wirst 6 Stunden, immer 20 Minuten fahren, jetzt so wie im Hintergrund gerade Kopfkrechen, das sind 9 mal 20 Minuten.
Naja, wenn 2 Leute 6 Stunden fahren.
3 Stunden.
Ja, genau. 3. Aber das ist 180 Minuten, dividiert durch 20, sind 9 mal. Also genau. 9 mal 20 fahrst und dann hast du 6 Stunden Pause.
Genau.
Wie ist das vom Training her gemacht und hast du eher versucht irgendwie, dass du doch noch zu Bergziege wirst, weil du hast dir selber gesagt, du bist jetzt nicht prädestiniert für die Berge, du bist nicht der Leichteste. Hast du versucht, deine Stärken eher auszubauen oder an dem zu arbeiten?
Also grundlegend beides, dass ich kein Bergziege mehr werde, das steht im Buch und das unterschreibe ich jeden. Aber nichtsdestotrotz, ich habe im Winter fahre ich sehr, sehr viel drinnen, also fast alles drinnen. Auch wenn es schöner ist, fahre ich grundlegend drinnen. Und dort kannst du natürlich auch lange Einheiten, jetzt 4, 5, 6, 7 Stunden Einheiten, das ist an und für sich gegangen und das hat passt. Aber trotz alledem war ich in Trainingslagern, Lanzarote im Februar, dann nur auf Mallorca, inklusive am Rennen dort. Und da habe ich versucht, dass ich so gut wie möglich mit den Jungs mitkomme. Und in Lanza war es nur ein bisschen, da war es wirklich nur Grundlage auf den Bergen. In Mallorca war es dann schon tatsächlich so, dass ich eigentlich das meiste habe mitfahren können mit einer. Wobei sicher die nicht auf Speed gefahren sind, muss ich auch dazu sagen. Und wenn halt dann wirklich die Hügeln waren, Mallorca, Luke zum Beispiel, dann habe ich halt einfach mein Tempo durchgezogen und fertig. Aber grundlegend, wie gesagt, trainiert. Nichts dem Zufall überlassen. Ich habe immer so gesagt, ich bin grundsätzlich für den organisatorischen Part zuständig und bin ein Sportler und am Schluss möchte ich nachher der Athlet da sein.
Deine 3 Teamkollegen, habt ihr gemeinsam teilweise trainiert? Seid ihr aus der gleichen Gegend? Erzähl uns ein bisschen was über die 3 und wie oft habt ihr gemeinsam im Vorfeld euch gesehen?
Also der Adi Stöger, den muss ich als erstes hernehmen, weil das war der erste, den ich gefragt habe. Das ist ein langjähriger Freund von mir, Triathlon-Kollege und Freund. Mit dem mache ich zum Beispiel die ganzen Big Seven im Marathon, einfach weil wir eine Gaudi haben und weil wir sie einfach gut kennen und miteinander gern reisen. Der ist auch Gmundner, also da habe ich nicht so weit und den habe ich regelmäßig gesehen, ob wir bei mir im Keller trainiert haben oder draußen miteinander ein bisschen laufen waren. Auf jeden Fall haben wir sie regelmäßig gesehen. Der Peter Brandenburger, das ist so der, der Ruhepol bei uns. Das ist der, der ist nicht weit weg von mir, so 15 Kilometer wohnt der weg. Der trainiert das ganze Jahr immer im Keller. Also das ist eher schwierig, den einmal herauszubekommen aus dem Keller, aus den weißen vier Wänden. Der trainiert meistens allein. Aber ich habe, also wir haben regelmäßig Kontakt gehabt. Also sicher wöchentlich einmal, dass wir telefoniert haben und sie dort und da gesehen haben. Wir haben ja auch Meetings miteinander gehabt. Der Bernie Goll, der ist ein bisschen weiter weg, der ist so 40 Minuten mit dem Auto weg von uns. Der ist relativ spät in das Team gekommen, also vor 3 Jahren wohlgemerkt gesehen. Der war der Letzte im Rad, als Radfahrer. Den kennen wir auch durch den Triathlon grundsätzlich. Mit dem habe ich so verrückte Sachen wie ein Halb Ironman in Bachrhein gemacht. Also kommt man nie hin. Genau aus dem Grund haben wir das gemacht. Und wir haben immer unsere Freundschaft gepflegt. Und das war einfach für mich, alle drei Kollegen waren für mich, glaube ich, sehr gut ausgewählt und auch nachgedacht, wer mit wem wo zusammen im Team ist, damit das einfach so funktioniert. Die zwei Bergziegen, der Adi und der Bernie miteinander, die was dann wirklich die Appalachen geschnupft haben, die was den Anfang geschnupft haben. Der Peter und ich eher die, wobei der Peter auch sehr Leichtgewicht ist, aber der fährt stupide sein Tempo dahin, egal ob es bergauf oder bergab geht, der fährt einfach. Und ich halt eher nachher für die unter Anführungszeichen leichteren, flacheren Passagen. Wobei wir am Schluss dann draufgekommen sind, dass wir fast alle gleich viel Höhenmeter gefahren sind. Also ich glaube, ich habe 1000 Höhenmeter weniger gehabt wie der Nächste. Und das ist ja bei 42.000 Höhenmeter ja nicht so viel Unterschied.
Glaubst du, ist es wichtiger, dass sie die Fahrer untereinander mögen oder die Leute in der Crew? Wenn man, es ist jetzt so eine große Menge an Personen. Idealerweise haben alle eine gute Stimmung untereinander, idealerweise kommen alle gut miteinander aus, aber es wird halt welche geben, die sich besonders gut mögen und welche, die halt, ja, die halt vielleicht nicht die besten Freunde sind, sie funktionieren gemeinsam im Team. Ich weiß es nur bei mir als Solofahrer, war es halt so, dass ich mir denke, wichtiger ist, dass im Betreuerteam untereinander die Stimmung perfekt ist. Ich muss nicht mit jedem einzelnen Betreuer sozusagen bester Freund sein.
Da bin ich 100% bei dir, wobei ich glaube, dass bei uns schon so war, dass wir wenig Diskrepanzen gehabt haben. Es passiert natürlich davor. Also was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist die Woche davor, wenn du so aufeinander pickst, jeder hat andere Bedürfnisse. Der andere will, ich sage immer, Avocado, der dritte will Knoblauch, der zweite, der vertragt es nicht, wenn man eine Achse unter die Achseln tut. Das war schon schwierig und es war schon spannend, zugleich das Ganze mitzuerleben. Wobei ich immer, dadurch, dass ich ja die Leute grundsätzlich, weiß nicht, 80% der Leute selbst besorgt habe, und die anderen Prozente halt von den anderen Radfahrern gekommen sind, aber ich habe jeden kennt, war es für mich relativ einfach. Was man schon gemerkt hat, ist, je näher das zum Start gekommen ist, der Bogen, der war schon sehr gespannt. Also das hat man schon gemerkt, da hätte man wahrscheinlich kein Feuer irgendwie zünden dürfen, das hätte schon durchaus explodieren können. Das ist sicher dem geschuldet, dass man so aufeinander biegt, in so einem engen Korsett eingeschnürt ist, ist das schon echt spannend gewesen zu sehen. Es verändern sich ja ein bisschen die Dinge natürlich, je näher das zum Start kommt. Ich bin grundsätzlich einer, der so über ich bin laut, ich brauche über meine Sprechmackerl und ich will jetzt nicht wahrscheinlich will ich schon im Mittelpunkt sein, aber ich bin halt im Mittelpunkt da gern. Manche werden dann sehr, sehr ruhig, die ziehen sich dann eher zurück. Also es ist dann wirklich, man kann alle 21 wahrscheinlich hernehmen und zu jedem irgendwas sagen. In Summe haben wir die Maßen gehabt, dass wir sehr, sehr gut alle miteinander ausgekommen sind und was noch viel, viel wichtiger war, am Schluss 21 Freunde heimgefahren sind und das ist eigentlich das Wichtigste.
Wenn ihr zwar eigentlich komplett voneinander getrennte Teams hast. Das heißt, du siehst den anderen Radlfahrer nur beim Schlafen in den 6 Stunden im Wohnmobil und die anderen zwei siehst du eigentlich gar nie.
Genau so ist es. Also sehr wenig beim großen Wechsel, also alle 6 Stunden. Dann, wenn du der Fahrer bist, der Erste, der was dann wegfährt, dann siehst du ihn ganz kurz beim Abtappeln, da geht er Hallo, Servus, gratuliere und der andere sagt Vollgas. Wenn du der Zweite bist, dann hast du ungefähr 5 Minuten Zeit, weil bis dass die das Pacecar war ja immer auf der Straße, das ist ja gar nie runtergekommen und da haben die Leute rausgewechselt, also die drei raus, die drei rein. Somit hat man da 3, 4, 5 Minuten Zeit gehabt, dass man kurz einmal quatscht. Ansonsten haben wir es quasi nie gesehen, kurz abtappelt und das war's. Den eigenen habe ich natürlich regelmäßig gesehen, weil alle 20 Minuten hat er mir ein Dappel gegeben und ich ihm. Du kriegst ein bisschen was mit, wie es ihm geht im Auto, im Pikebacker. Wenn ich jetzt drin gesessen bin, habe ich gewusst, mein Trinken ist da, mein kühles Tuch ist da und ich habe dann meine drei Leute, Logistik, Navigator und den Autofahrer. Da hast du ein bisschen fragen können, passt das beim Wetter, haut es hin, vice versa wahrscheinlich auch. Da kriegst du ein bisschen was mit, aber zum Regen kommt man nicht. Ich glaube, ich habe am längsten einmal gesehen, wie wir am Wolf Creek Pass rum waren, weil da habe ich die Ehre gehabt, auch ein Teil davon zu sein. Und oben haben wir das standesgemäße Bild gemacht, das Gruppenfoto. Da hat er kurz 20 Sekunden in mir stehen müssen und dann erst weiterfahren.
Ja, das ist immer wieder absurd, wenn man sich überlegt, man fährt da so ein großes Rennen, dass man eigentlich die anderen Teamkollegen kaum sieht. Das ist irgendwie, das stellt man sich irgendwie anders vor. Aber es ist wieder ein Staffelbewerb. Einer ist am Radl und die anderen haben Pause.
So ist es und wie der Veranstalter drüben so sagt, it's a lonely race und das ist auch im Viererteam tatsächlich so.
Habt ihr es ja geschafft, keine Stehzeiten zu haben, dass immer jemand in Bewegung war oder hat es ein paar Fehler gegeben, wo jetzt abgesehen von den 20 Sekunden am Wolf Creek Pass beim Foto, wo es einmal als gestanden hat?
Nein, wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir durchgefahren sind. Also ich wüsste jetzt nicht, ich kann mich an eine Situation erinnern, wir haben ja in Summe ja nur 4 Botschen gehabt, was, ich glaube, sehr, sehr gut ist, das ist wahrscheinlich Weltrekord. Das war bei mir zufällig, drum kann ich es auch erzählen, das war genau nach dem großen Wechsel und das war am Highway, also schon das letzte Drittel und da geht es so leicht bergab und ich bin da hingeschossen und dann habe ich einen Botschen gehabt und habe halt halten müssen und ich habe das Glück gehabt, dass das Bike-Car mit meinem Kollegen noch hinter mir war, weil gerade der große Wechsel war, eben diese 3-4 Minuten Delay, wie wir da gehabt haben. Und das haben sie aber gesehen, weil sie mich mit der Drohne verfolgt haben und sehen, dass ich stehe. Jetzt sind die gleich runtergekommen und der Bett ist in dem Fall dann gleich weitergefahren. Das wird wahrscheinlich die Minuten gewesen sein, wo wir tatsächlich gestanden sind, oder was, eine halbe oder eineinhalb, ich weiß nicht genau. Aber das war die Zeit, wo wir gestanden sind, sonst wüsste ich nicht, dass wir irgendwo mal gestanden sind. Gott sei Dank.
Ja, sollte nicht passieren. Passiert leider immer wieder, aber ist eben, man hört eh, was da für ein Aufwand dahinter ist, logistisch. Und da kann ein kleiner Fehler gleich mal dazu führen, dass alle stehen.
Definitiv, ja.
Habt ihr sonst einmal irgendwie die Strategie wechseln müssen? Also hat es ein gröberes Problem gegeben, einmal ein gesundheitliches Thema, dass jemand vielleicht vorübergehend einmal ausfällt und wer andere übernehmen muss oder so in die Richtung?
Nein, gar nicht. Es war eher das Thema, dass man sagt, okay, man hat sich, ich kann mich noch erinnern, auf der Autobahn ist es einmal so gewesen, da war schon dumper, also war nicht mehr viel Verkehr und ich bin dann, weil da ist eh gestanden, auf meinem Bordcomputer ist gestanden, 22 Kilometer geradeaus und du bist halt dann gerade gefahren und es hat halt links war halt gerade gewesen, so auf die Art. Und dann bin ich in diese Richtung halt gefahren, 500 Meter, und dann habe ich halt wieder umgedreht, bin gegen die Autobahn zurückgefahren und dann halt wieder den richtigen Weg. Solche Sachen, die passieren, aber dass wir jetzt wirklich eine Strategie gewechselt haben, dass jetzt wer, weiß nicht einmal, eine Stunde länger fährt, das andere Team oder 2 Stunden länger fährt, das hat es nicht gegeben, wobei wir den Plan dazu gehabt haben. Also was ist, wenn ein Radfahrer ausfällt, dann brauchst du einen Plan B. Den haben wir gehabt in der Theorie, Gott sei Dank haben wir nicht in die Praxis umsetzen müssen. Genauso haben wir auch das Thema gehabt, was ist, wenn ein Crewmitglied ausfällt. Es waren einige dabei und das habe ich auch gewusst, einige dabei, die was nicht Englisch können haben. Und dann macht es natürlich ein bisschen schwieriger, nur ganz kurz im Hinterkopf habe ich das immer behalten, weil es dann einen zweiten opfern muss, der einfach Englisch kann, damit halt irgendwie versorgt werden kann. Aber sonst ist eigentlich alles so gegangen wie geplant.
Habt ihr es im Rennen gefahren wie ein Rennen? Weil, jetzt wieder zurück auf unseren Witz, ich finde, es zu organisieren wie ein Projekt ist ganz, ganz wichtig und es ist ein Riesenprojekt und dann ist es ganz cool, wenn man im noch einen Startschuss den Schalter umlegt und dann im Rennen quasi auf den Rennmodus wechselt. Und im Rennen mag ich zum Beispiel nicht mehr der Projektdenker sein, der irgendwie so alles durchdenkt und nach Plan und Protokoll fährt, sondern da möchte ich mit Emotionen und Leidenschaft ein Rennen fahren. Für das Protokoll haben wir dann ja im Betreuerteam quasi die Excel-Tabelle oder ein Klemmbrett mit Kugelschreiber, was auch immer.
Nein, es war tatsächlich so. Also im ersten Jahr RAH, da habe ich das noch so im Kopf gehabt und da habe ich geglaubt, ich muss immer im Autofahrer, ein guter Freund von mir, muss ihm immer sagen, wie es jetzt geht, bis er irgendwann einmal gesagt hat, ich sage es jetzt einfach auf gut Deutsch, bitte halt die Pappen und da RAL fahren. Das hat er wortwörtlich so zu mir gesagt. Und dann habe ich irgendwie versucht, umzuschalten. Darum habe ich auch eingangsseitig gesagt, ich bin der Organisator und vielleicht auch das Hirn von dem gesamten Projekt etc., aber am Schluss möchte ich noch ein Athlet werden. Und ich glaube, müssen wir jetzt die anderen 20 fragen, ich glaube, dass ich es halbwegs gut hingekriegt habe. Ich, um deine Frage zu beantworten, ich für mich habe es wie ein Rennen gesehen. Ich habe diese Intervalle wie ein Rennen gesehen. Der Start war allerdings sehr, sehr komisch, weil wir haben, du fährst ja da die Geraden entlang am Oceanside Pier, das sind so 500 Meter, dann geht's rechts hoch und die andere Crew hat, also die anderen Kollegen haben gestartet, der Bernie und der Adi, und die sind ja nachher 22 Meilen oder 22 Kilometer, fährst du da den Berg rauf zu, im Konvoi in Wahrheit, und das hat noch nichts mit einem Rennen zu tun. Und wir sind dann rechts abgebogen und sind in Wahrheit dann einkaufen gefahren. Also wir haben dann einmal 6 Stunden lang bis nach zweite Dam Station, Borrego Springs, glaube ich, oder? Bleit ist die zweite. Bis dorthin sind wir dann vorgefahren und das waren 6-7 Stunden, wo wir gesagt haben, na, wir sind jetzt in einem Rennen und wo ist das?
Du startest ins Rennen, legst ins Wohnmobil, gehst einkaufen so und war's. Wartest.
Und genau so war es. Ich habe das nicht, die 2 Jahre davor in Österreich haben das meine Kollegen gesagt, weil wir angefangen haben. Die haben gesagt, das ist so pervers, du musst bis nach Richtung Linz aussehen, bis zur Donaubrücken musst warten, bis das Rennen für mich losgeht. Und ihr könnt schon losfahren mit vollen Emotionen, mit wirklich, die Eseln haben gewiehert auf gut Deutsch bei uns. Und da war es echt schwierig. Und das Gefühl war nicht cool. Danach ist echt gut gegangen, weil wir sind dann, wie gesagt, in das düstere Schweine, danach nach 6 Stunden. Und es war brennheiß, aber es war richtig cool, weil es kribbelt dann schon so. Und du willst ja loslegen, du willst ja eigentlich schon ins Ziel kommen, obwohl du nicht einmal gestartet bist. War schon spannend, ja. Aber wir haben es angelegt, wir rennen und sind auch gefahren, wir rennen.
Du hast jetzt schon gesagt, diese langen Pausen dazwischen, jeweils 6 Stunden, wahrscheinlich die meiste Zeit entweder im Walmart oder im Wohnmobil schlafend. Wie hast du dann die Landschaft überhaupt erlebt? Also dir fehlen ja dann jeweils 6 Stunden, wo du die Übergänge nicht mitkriegst.
Das war äußerst spannend für uns und für mich, weil wir haben ja den Glaselevator, den ist der Adi runtergefahren, den haben sie verloren. Das Bike und das Pacecar hat unseren Radlfahrer verloren. Das ist, also nur blöder hat es nicht passieren können, wie das, was da passiert ist. Die sind rechts, also sind gerade runtergefahren, haben ihn dann überholt, sind rechts zur Tankstelle beim Christmas Circle, zur Tankstelle rechts gefahren und sind genau rechts ausgestiegen, während er links vorbeigefahren ist. Er war sehr schnell und die haben ihn alle nicht gesehen. Und dann kommt er nicht und kommt er nicht und kommt er nicht. Und dann sind sie zurückgefahren und haben ihn gesucht, weil die Videos von dir kennt man eh, was da passieren kann. Und da ist nachher wirklich so gewesen, dass wir alle gesagt haben, jeder tut sein Handy hinten rein. Und auch wenn kein Internet ist, vielleicht hat man die Möglichkeit, dass man denjenigen findet, wann was passiert. War tatsächlich so. Also das gibt es auch, im Film ist das ganz gut beschrieben. Und wir, und so wie ich, auf dem Rall siehst grundsätzlich alles, wann du willst. Ich bin keiner, der was jetzt stupide da irgendwie einen Meter vor den Vorderreifen hinschaut. Das habe ich bei den Ironman schon gemacht und so weiter. Ich habe grundsätzlich immer mit den Augen den Winkel einfach ausgenutzt, weil warum sollte ich jetzt da gerade stupide dahinfahren, wann ich eigentlich auch links und rechts schauen kann. Und was ich auch gemacht habe, das war für die Verarbeitung danach sehr, sehr wichtig, wenn ich draußen war und habe gewartet auf meinen Kollegen, bis er kommt und bis er mir übergibt, habe ich immer ein paar Fotos gemacht am Handy, weil die Zeit habe ich gehabt. Wenn ich da 10 Minuten draußen war oder 5 Minuten, dann habe ich einfach 2, 3 Bilder machen können. Und das war fürs Verarbeiten im Kopf, dann die Tage nach dem Rennen und die Wochen und Monate danach, war Weltklasse, weil du kannst das verarbeiten durch den Ortungsdienst, weißt, was du weißt, du hast Bilder, dann kannst du dich wieder erinnern. Mein Kollege war sich der Better, der hat gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wo wir waren. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger. Ich habe ihn dann ein bisschen aufklären versucht. Aber das habe ich immer gemacht und deswegen bist du nicht langsamer, weil wenn du ein paar Fotos hast, dann heißt es nicht, dass du während Ralfahren fotografiert hast, sondern das haben wir natürlich gemacht, bevor der Wechsel.
Werbung. Das erzählt Ihnen jetzt der Mann, um dessen Erlebnisse sich der heutige Abend dreht. Begrüßen Sie bitte mit einem kräftigen Applaus Christoph Strasser.
Das, was ich jetzt gerade gehört habe, war das Intro für meine Multimedia-Vorträge. Der Weg ist weiter als das Ziel. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht treffen. Die nächsten Termine sind am 27. März in Gleisdorf, am 28. März in Innsbruck, am 4.4. in Bad Vöslau und am 5.4. im Globe in Wien. Und ihr findet alle Infos, die Details und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen auf meiner Website www.christophstrasser.at.
Werbung Ende.
Wie habt ihr die Situation gelöst, wo in Borrego Springs beim riesengroßen Kreisverkehr ihr euren Fahrer verloren habt? Und Was ich auch noch fragen würde, wie ist das generell mit den Trackern? Weil als Solofahrer hast du den Tracker am Radl und würdest theoretisch gefunden werden, wenn du jetzt wirklich irgendwo bist.
Wir haben nur die ersten 22 Kilometer am Mann gehabt, also der Adi in dem Fall, weil, und danach haben wir ihn in Space Car da. Der war dann im Space Car verankert, weil das immer das war, das was hinter dem Autofahrer nachgefahren ist, und dort ist er nachher geblieben.
Aber ihr habt einen Tracker fürs ganze Team gehabt, nicht pro Person?
Nein, einen. Und der war im Auto, ja.
Ja, die RAM-Organisation ist sparsam.
Definitiv, kann ich bestätigen. ist so, ja, von A bis Z, aber es hat trotzdem passt. Die Frage davor war, wie das war mit dem Adi, wie er verloren gegangen ist und wie wir das aufgelöst haben. Im Endeffekt sind sie zurückgefahren, haben ihn dann nicht gefunden, haben gesagt, das gibt's gar nicht, der muss irgendwie weiter sein. Dann sind sie wieder runtergefahren zum Christmas Circle und der Adi ist gefühlt, also ich glaube sogar, er rechnet eine Stunde, ist er allein gefahren. Jetzt hat's, wissen wir alle, von Borregos, von dem Glaselevator runter wird's relativ schnell sehr, 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 sehr warm. Wir haben 48, irgendwas Grad dort gehabt, mit Luftfeuchte quasi null. Und wir haben auch in die Getränkeflaschen, natürlich bei 0,5er Flaschen haben wir halt vielleicht, weiß ich nicht, 10% oder 20 drin gehabt. Das heißt de facto kein Wasser, gar nichts. So hat er dann auch ausgeschaut. Also ich habe sie nur auf die Videos gesehen. Der war schon ziemlich fertig. Und man darf ja da das Betreuerteam, das Medienteam, Entschuldigung, das darf die ja nicht begleiten. Da, die sind wirklich erst nach dem Christmas Circle dann dazugekommen und die haben ihm durch Zufall, sind sie aufgefahren auf ihn. Haben ihm aber nichts zum Trinken gegeben, weil das darf man ja nicht, bekanntlicherweise, ist ja verboten. Und den haben sie ganz gut in das Bild eingebracht und da hat man dann gesehen, wie fertig das er wirklich war. Jetzt würde ich mal sagen, vermutlich schafft man sehr viel als Mensch, das kann man da bestätigen. Und irgendwann sind sie dann nachgekommen und dann haben sie ihn überschüttet mit Wasser und natürlich viel getrunken und der Bernie hat in dem Fall dann ein bisschen länger übernommen und dann sind sie wieder in den Rhythmus reingekommen.
Ja, das, was ich mir da so ganz, ganz schlimm vorstelle, ist, du bist halt nicht vorbereitet darauf, dass du jetzt eine Stunde allein fährst, wenn du das im Vorfeld warst, abgesehen jetzt von der körperlichen, also von der Verpflegung, dass du zu wenig zum Trinken hast. Aber das habe ich zum Beispiel, wie ich mit Lukas Zwarer-Team Racer und Austria gefahren bin, das waren immer die schwierigsten Dinge, wenn du eingestellt bist, du fährst 20 Minuten oder 25 Minuten und plötzlich wird's eine Stunde, weil halt irgendwo ist ein Stau, irgendwo ist eine kleine Panne, irgendwas läuft nicht nach Plan und du bist im Kopf nicht bereit, irgendwie länger wie 25 Minuten zu fahren, dann wirst du böse, krantig, müde bist sowieso, hungrig bist sowieso, also ganz schlimm. Auch am Anfang denke ich, du bist gerade so in dem Modus drinnen, es geht los, wir kommen langsam in den Rhythmus. Und dann passiert sowas komplett Unvorhersehbares.
Ja, und das hätte theoretisch schon das Ende sein können. Man weiß ja wirklich nicht, wo er ist. Vielleicht war er wirklich irgendwie gestürzt oder sonst was. Also da ist relativ schnell die ganze Partie vorbei. Gott sei Dank war es nicht so. Und es war natürlich bei uns auch dort und da hat es die Möglichkeiten oder die Situationen gegeben, wenn du dann bergab fährst und es wird mehr kurviger und du überholst Autos als Radlfahrer und die Crew kommt da nicht nach, was ja durchaus passiert ist, aber dann weißt du im Kopf zumindest, ah okay, die werden ein bisschen länger brauchen, fahr einmal weiter, solange es halt geht, irgendwann holen sie dich schon ein. Also es ist schon eine richtige Kopfgeschichte in dem Fall. Bei Madi würde ich sagen, das war fatal mit positivem Ende. Bei der Geschichte, was ich da erlebt habe, da hast du es einfach drinnen und dann fährst halt. Vielleicht wirst du Spur langsamer, weil du jetzt nicht weißt, wie lange. Sind es dann 5 mehr, 10 Kilometer mehr oder ist es eine halbe Stunde mehr, man weiß es nicht. Aber grundlegend ist alles gut gegangen und wir haben fast zur Gänze diesen 20-Minuten-Rhythmus, sage ich mal, im Schnitt haben wir plus minus, sage ich mal, 15 Minuten, haben wir gut einhalten können.
Den Robert Müller haben sie beim Racer und Austria auch nicht mehr gefunden, gell? Aber das war eine andere Geschichte. Das hat er uns einmal erzählt, er hat sein Team irgendwie einkaufen geschickt, er hat was vom Bäcker bestellt und wie es dann endlich weg war und er endlich kurz allein war, hat er sich einfach zu fremde Menschen in ein fremdes Hotel gelegt, ohne irgendjemanden zu Bescheid zu sagen, der war dann einfach verschwunden, ist in einem fremden Bett gelegen.
Ihr habt's gefinisht, da haben wir schon drüber geredet. Nein, haben wir nicht, aber.
Übers Rennen wollen wir noch reden, über ja. Platzierungen, über genau. Drama, über Positionswechsel, über Überholmanöver.
Da wollte ich hin, genau. wie viele Teams waren am Start? Was war euer Ziel vor dem Start? Durchkommen? Habt ihr Zielzeit gehabt? Habt ihr ein Ergebnis im Blick gehabt, oder?
Also, finishen ja, klar, das mag man immer bei so einem Rennen. Ich habe auf die Frage, der Fasching Wolfgang hat auch gefragt uns, was wollt ihr eigentlich? Ist ja eine Mindset-Geschichte schon 3 Jahre vorher. Und ich habe immer gesagt, ich will gewinnen. Aus dem einen Grund, weil ich so, so gepolt bin, weil mich das immer interessiert hat, weil man einfach gewinnen will. Und weil ich das Mindset da brauche in meinem Kopf, sonst trainierst du einfach halbherzig. Das ist nicht nur bei Profis so, das ist auch bei Amateuren. Ich sage immer, ich bin Amateur, oder wir sind ambitionierte Hobbysportler, ist das einfach so verankert. Also das wollte man, ohne zu wissen, was passiert. Ich habe mir keine Gegner angeschaut, ich habe nicht gewusst, dass die Brasilianer in dem für die Erste geworden sind, dass die ein Jahr vorher auch dabei waren. Da kriegt man schon viel Erfahrung und viel Details mit, die was man wahrscheinlich, hätte ich auch Sachen anders jetzt gemacht mit dem Wissen von MRM. Aber grundsätzlich wollte man natürlich so weit wie möglich vorne sein. Der zweite Platz ist jetzt, denke ich mal, nicht so schlecht. Der hat passt. Von den Tagen, also von der Zeit her, war es so, dass wir, glaube ich, knappe 7 Tage geplant gehabt haben. War, glaube ich, ein bisschen schlecht kalkuliert. Ich glaube, irgendwas mit 6 Stunden 20 war errechnet gewesen, dass wir rausfahren. Da waren wir eh deutlich schneller mit 6 Tagen und 7 Stunden. Vielleicht hätten wir ein paar Stunden einholen können, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Grundsätzlich haben wir, glaube ich, alle 4 alles gegeben, so gut es gegangen ist, und sind nicht unfroh, dass wir da mit dem 2. Platz heimgefahren sind.
Was waren denn so die allerschönsten Momente, also jetzt für dich als Fahrer?
Für mich als Fahrer und als Person war der schönste Moment eigentlich meine letzte Ankunft bei meiner Etappe. Das war 5-6 Stunden vor dem Ziel. Da ist meine Tochter ist nachgeflogen mit meiner Mutter, und wie ich sie dann gesehen habe, das war der emotionalste Moment für mich. Da habe ich erstens gewusst, dass das Rennen für mich vorbei ist, dass gut geklappt hat, und dann ist meine Tochter auch noch da gewesen. Das war natürlich schön, weil ursprünglich wollte sie als Crewmitglied mitfahren, aber es ist einfach nicht ausgegangen, und deswegen war das einer der emotionalsten Momente. Und der zweite sehr emotionaler, oder eigentlich, das war kein emotionaler, das war ein motivierender Moment. Das war ein paar Stunden, also es war genau der große Wechsel davor. Es war 7, ich glaube, da sind wir 7 Stunden gefahren. Wie man eigentlich mit dem 3. Platz, habe ich schon fix gerechnet, dass wir da Dritter werden, weil die Amerikaner, die dann am Schluss Dritter waren, sind, die waren so weit vor uns weg. Die waren teilweise 30 Meilen, 40 Meilen vor uns. Und genau in diese Appalachen, die man immer hört und redet, dass die so schwer und zach sind, da haben die Kollegen, Bernie und Adi, nicht nur aufgeholt, sondern überholt. Und wie dann da der Wechsel war und dann der Bernie sagt, ja, wir sind vorn, und ich habe mich überhaupt nicht auskennen, sage ich, wie soll denn das passieren in die paar Stunden, war dann auch angespannt leicht, weil jetzt ist er dann an uns gelegen. Und dann kommt der Adi daher zu mir und sagt, Florian, egal was jetzt ist, der Peter soll alles Hügelige fahren und du schiebst einfach nur gerade dahin, was das Zeug halt. Nur es war nachher nichts mehr gerade. Es ist einfach nur noch hügelig gegangen. Nach die Appalachen ist nämlich auch ganz schön wellig.
Fürchterlich, ja.
Ja, es ist nämlich grauslich, wissen wir richtig. Und das war eigentlich recht spannend. Und wir haben nicht gewusst, wie viel sind wir dann fahren, weil den 2. Platz wird man natürlich dann behalten. Und das Team B in dem Fall, haben dann gewartet, bis dass die Amerikaner gekommen sind. Und es waren 42 Minuten, die es nachher nur rausgefahren sind dazu. Also die müssen über die Appalachen drüber geschossen sein, wie noch was. Und wir haben es dann Gott sei Dank so beibehalten können, also der Vorsprung ist gleich geblieben. Somit war das ein sehr emotionaler Moment, wo man dann schon einfach stolzer ist auf sich, dass man drüber gehen kann, dass man an die Grenze gehen kann und auch nach 6 Tagen noch Radl fahren kann. Das ist dann schon ganz cool.
War der Moment schöner als die Zürenfahrt an sich?
Ich war so fast aus, wie es ist. Ja. Definitiv zu 100%. Also man glaubt das ja auch nicht, wenn du das erzählst. Das ist ja wirklich spannend, wenn man zu dem Punkt kommt, wo man dann das Foto sieht und diese ominöse rote Linie bei deinen Vorträgen, das glaubt man ja nicht. Und wenn man dann wirklich einmal dort ist und wir haben ja von diese 3 Kilometer vorher, wo die Zeit genommen wird, da haben wir ja nicht einmal gescheit hingefunden, laut Route am Garmin. Das war ja gar nicht möglich, weil da ist gestanden, no bicycles allowed am Boardwalk. Und das denke ich mir, das gibt's ja da gar nicht. Aber tatsächlich sind wir da nicht irgendwie über Umwege dann dort hingekommen. Und dann stehst du vor dieser ominösen Zieleinfahrt und die ist atemberaubend. Es war Primetime, 9:10 Uhr auf die Nacht am Samstag am Boardwalk in Atlantic City, wo sich da ein bisschen was da sollte. Ich weiß nicht, ob da ein Gefühl 50 Leute da waren. Also das war, und da waren die meisten wahrscheinlich von uns. Also das war recht spannend.
Wie viele Kilometer vorher trefft ihr euch und fahrt dann zu viert ins Ziel?
Ich glaube, es waren 3 Kilometer.
Ja, also das ist dann dort, wo die Zeitnehmung ist, genau. Oder? Und die letzten paar neutralisierten Meilen.
Genau.
Die unglaublich brutal sein können als Solofahrer, weil du im Kopf schon abgeschlossen hast und eigentlich das Rennen vorbei ist und dann musst du da noch durchfahren. Und es ist stressig rundherum. Die kann man natürlich im Viererteam hoffentlich ein bisschen mehr genießen.
Ja, man ist dann auch froh, wenn es fertig ist. Also wir haben dann gewartet auf die zwei Jungs, die noch unterwegs waren. Und du ziehst dich halt dann schon langsam um und du kriegst dann was zum Essen. Du kannst was Normales wieder essen, weil selbst wir haben ja versucht, so flüssig wie möglich sich zu ernähren. Und du sitzt halt da und wartest und dann bist du eigentlich, du bist schon fertig mit dem Rennen. Das ist eigentlich gar nicht mehr da. Die letzten zwei, drei, glaube ich, es waren Meilen, also nicht recht lang auf der Straße, sind dann okay, weil du willst dann wirklich ins Ziel. Du denkst witzigerweise noch gar nicht dran, dass das Ziel so ist, wie es du immer beschreibst in den Vorträgen. Und dann kommst du halt wirklich dorthin und es ist dann nett. Also es ist so lieb. Das ist dann eigentlich, man darf das nicht schlecht reden. Es ist halt eine andere Finishline wie beim Ra in Österreich, in St. Georgen. Aber es ist dann schon ein Wahnsinn. Man gibt viel Geld aus, man investiert sehr, sehr viel. Und dann kommst du hin, dann kriegst du halt eine Medaille und so eine Holzbrille in die Hand und dann darfst du halt wieder die Bühne verlassen und dann fährst du halt ins Hotel. Also das, oder in die Villa wieder in dem Fall, in die nächste. Und, das ist dann eigentlich spannend, weil du hast da gar nicht feiern können. Weil wir haben, da hat einfach nichts offen gehabt. Es hat kein Tankstelle hat es dort nicht gegeben, es hat eigentlich so nichts offen, du konntest da nicht einmal jetzt, weiß nicht, ein Bier oder ein Sekt oder irgendwas kaufen und anstoßen drauf. So ist die Nacht eigentlich relativ schnell wieder vergangen und am nächsten Tag darfst du schon wieder zusammenräumen.
Musst du mal ein Supported-Rennen fahren, da gibt es keine Bühne im Ziel, keine Finisher-Medaille und kein Holzbrett.
Weißt du, zuerst noch
gefragt, dann schätzt man das Ram wieder.
Also, es war dann wirklich so, dass ich eigentlich den einen Tag danach, da war ich nicht recht ansprechbar, weil da hat mir eigentlich alles anzipft, weil es lässt dann schon so nach. Also jetzt nicht der Druck vom Radfahren, aber du hast, da bin ich jetzt wieder beim Projekt, du hast ein 3-Jahres-Projekt da, du hast das Durchplan von A bis Z, du hast sehr, sehr viel Geld aufgetrieben. Ich bin ja nicht der Geldgeber, ich bin ja nur der Geldverwalter gewesen und versucht so gut als möglich diese Marke zu verteidigen und hinaus zu posaunen. Und auf einmal ist das vorbei. Und das war schon so am nächsten Tag, da habe ich mir gedacht, was ist da jetzt? Die haben nicht einmal eine Siegerehrung, die haben nicht einmal ein Get-Together hat es gegeben im letzten Jahr. Da, wo wir dann irgendwo gesessen sind, dann hast du da auch so ein Getränkemackerl gekriegt, dann hast du erzählen dürfen, wie es halt für unsere Crew war. Das war es halt so. Also nicht vergleichbar mit Österreich, aber ein sehr, sehr cooles Erlebnis, das was dann eigentlich erst Tage und Wochen später so richtig nach vorkommt. Also wie ich gesagt habe, das kannst du gar nicht alles verarbeiten. Bin mir sicher, du hast das vielleicht gar nicht so wahrgenommen als Einzelfahrer. Du bist wirklich fokussiert und versuchkontrolliert dein Rennen gefahren. Aber ich habe einfach viel gesehen und viel erlebt und das ist nicht zum Verarbeiten in ein paar Tagen. Das ist jetzt nur teilweise da, wo du sagst, Magelek, da war ja wieder was. Bei Vorträgen, was wir ab und zu machen, da ist das recht spannend, weil dann quatscht man wieder über das und das. Dann sieht man die Videos wieder, die Filme. Ist dann schon spannend, ja. Und was vielleicht nur ein Highlight war, was andere nicht gehabt haben oder noch nicht gemacht haben, wir sind ja mit Holzrädern gefahren, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt und gesehen habt, wir haben beweisen können, dass ein Holzrad auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell fahren kann. Das war nämlich da drüben das absolute Highlight war, die sind da gestanden, die haben uns belagert, war eigentlich eine richtig gute Marketinggeschichte für uns, wir kennen dort uns dort jeder in Oceanside und in Atlantic City, das war recht eine spannende Geschichte und wie gesagt, Holz hat uns einmal quer durch Amerika gebracht.
Ja, ist eine coole Geschichte. Ist ein österreichischer Hersteller und wir haben da kein Verbot. Ich bin einmal bei einer ORF-Sendung gewesen, da hat es im Vorfeld geheißen, hey, du bist eingeladen zum Interview, es ist strengstens verboten, irgendeinen Sponsor zu sagen oder zu nennen. Das ist bei uns nicht so. Also bitte, leg los.
Also die Firma Meisel und wir sind wirklich durch die Welt geritten damit und es war einfach spannend, weil das Rennrad per se gibt's ja, das war für uns maßgeschneidert, aber die Zeitfahrer waren das Spannende, weil die hat's nämlich nicht gegeben und die haben die extra für uns angefertigt, leider in schwarz jetzt, damit es einfach ein bisschen zeitloser wirkt, das hätte ich auch gerne in Holz gehabt, dass man es wirklich sieht, weil es fragen einige, ja, das war ja nur fürs Foto und das und das, nein, es war tatsächlich Holz und es war beim Zeitfahrer merkt man das Gewicht gar nicht, da ist einfach kein Unterschied, da ist man wirklich flott unterwegs und aerodynamisch, wie man halt am Zeitfahrer sitzt. Beim Rennrad war es im Prinzip genauso, wobei man echt dazu sagen muss, im Viererteam kannst du das ganze Ram mit dem Zeitfahrer durchfahren. Also jeden Wolf Creek und Appalachen und jeden Hügel kannst du mit dem Zeitfahrer durchfahren. Das geht sich leicht und schön aus. Also wir hätten, würde man es nur mehr machen, würde man nur mit 4 Zeitfahrer rumfliegen. Vielleicht am 5. als Ersatz, aber mehr hätte man nicht gebraucht.
Habt ihr jetzt so klassisch gehabt, Rennrad, Zeitfahrer zum Wechseln?
Genau, wir haben 8 Räder mit gehabt. Und alle, wie gesagt, auf uns maßgeschneidert, das war spannend. Und ich habe das Rennrad wirklich nur beim Wolf Creek Pass mit gehabt. Und dann, wie ich oben war, habe ich gesagt, okay, waren wir doch mit Zeitfahrer gefahren.
Glaubst du, war das für die Betreuer auch so, dass die schönsten Momente während des Rennens waren und nicht der Zieleinlauf? Man stellt sich das ja oft so vor, du beißt durch, du kämpfst dafür, du hast dir das Ziel gesetzt und dann erreichst du endlich diese Ziellinie und das ist der Moment, wo irgendwie Erleichterung, Freude da ist. In Wirklichkeit ist ja das alles unterwegs, weil das Unterwegssein so schön ist. Allerdings, oder vielleicht Flo, kannst du das auch sagen, ist das im Betreuerteam ein bisschen anders, weil du ja vielleicht mental nicht ganz so am Limit bist, obwohl es natürlich auch im Betreuerteam total gefordert bist.
Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Im Betreuerteam bist du schon sehr am Limit und da ist die
coolen anders, Momente, genau, aber halt irgendwie
die coolen Momente zwischendurch, man hat halt andere Momente als der Radfahrer oder die Radfahrer, aber man hat schon sehr schöne Momente, aber es ist dann schon im Ziel eine große Erleichterung, es fällt schon ordentlich was ab von einem.
Und das ist natürlich beim Viererteam ein kompletter Grenzgang. Also die Crew, die kommt an das Limit, das ist sagenhaft, das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Allein wenn man ein Beispiel hernimmt, der Logistiker, der unsere Radeln raus und reingibt. Wir haben ja so Transporter gehabt, so 15 Sitzer, und da haben wir in der vorderen, in der zweiten Reihe, haben wir unser Rad drinnen gehabt und ich habe, glaube ich, 200 Wechsel gemacht, 240 Wechsel, irgend sowas. Das heißt, der hat 240 mal mein Rad raus, sein Rad wieder rein, seins raus, meins rein. Das heißt, der hat wirklich seinen Popeye-Arm nachher gehabt, das, was man nicht unterschätzen darf. Und das sind ja nur, weiß nicht, 7, 8, 9 Kilo, aber 7, 8, 9 Kilo einmal rein, das nächste raus, da kommt ganz schön viel zusammen. Dadurch, dass der Autofahrer ja permanent diese ungefähr 10 Meilen nach vor springt, konzentriert sein muss, dass er zum einen mal schnell ist, dass er nachher den aktiven Radlfahrer überholt, das Biker überholt, dann einen Parkplatz sucht. Das ist ja auch nicht so einfach, das Parkplatz finden. Die Regeln sind halt auch nicht so einfach. Danach denjenigen gleich wieder rausgibt, versorgt ihn in der Zwischenzeit. Der Navigator schaut und sucht schon immer, wo sind die Parkplätze, sind wir nicht weit, sind wir nicht zu kurz. Also da ist so viel, da passiert so viel. Die waren gar noch. Also das war, hat man schon gemerkt, so Tag 3, Tag 4, da lässt es wirklich nach. Und je weiter, dass man Richtung Ziel kommt, also Richtung Appalachen in Wahrheit, desto motivierter sind sie dann wieder geworden. Das hat man sehr, sehr deutlich mitgekriegt. Und das Allerwichtigste, und das ist, glaube ich, nur ein Hinweis, falls einmal einer das Viererteam fahren will, ist der Hotelfahrer. Wir haben nachher unsere Ärztin, die was im Medienteam war, die ist dann immer unserem Wohnmobil-Vierer gefahren. Das heißt, die ganze Crew steigt ein, ist fertig, schläft und sie fährt dann 2,5, 3 Stunden mit dem Wohnmobil-Vierer und legt sie dann selber nur 2 Stunden nieder und muss dann wieder weiterfahren. Also die war am Limit, sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Wahnsinn und Hut ab von der Linda, wie die da gefahren ist. Gott sei Dank, weil das sind ja nicht Autos, wie es wir kennen, sondern es sind riesen Schlachtschiffe. Das ist wirklich, da wird die Crew gefordert von A bis Z und dann sind wir wirklich nur die Prinzessinnen, die quasi am Radl sitzen und ein bisschen fahren.
Gesprochen, dass es einen Film gibt, wo können wir den anschauen?
Also grundlegend einmal habe ich ihn komplett auf YouTube in die Höhe geladen, also der ist aufgeklont. Der heißt Kein Ich ohne Wir, Floro Racing Team. Auf YouTube zum Finden, dauert eine Stunde 9 Minuten, vom Stefan Stöger gemacht, das ist auch Familienmitglied, fantastischer Film geworden, mit viel Drohnenaufnahmen, auch in der Wüste, wo man wirklich, ich glaube, eine ganz gute Dokumentation sieht, wie so ein Viererteam funktioniert, mit kurzem Intro, wie wir halt quasi in Vegas angekommen sind und dann ist relativ schnell in das Rennen gegangen, wo man auch die Leiden sieht, das ist auch recht spannend, vor allem auch von der Crew die Leiden sieht. Das macht es extrem spannend. Und wie gesagt, auf YouTube ist er schon sehr oft gesehen worden. Das freut uns natürlich, dass das auch Anklang findet. Und wenn wir die Geschichte dazu nur sehen, wie über das 3-Jahres-Projekt, 3 Rennen und ein großes Projekt, dann haben wir ja ein Buch dazu gemacht, das, glaube ich, mit sehr detailverliebt gemacht und ist mit verschiedenen Gesichtspunkten, das heißt nicht aus meiner Sicht, weil das ist ja nur ein 21stel, sondern eigentlich die ganze Crew irgendwie zu Wort kommt und aus deren Perspektive sieht. Und mit vielen Bildern natürlich und QR-Codes sind dabei bei einigen Bildern, wo man dann wirklich diese Situation oder diese Sache dann live sieht. Und war viel Aufwand. Du hast ja einige Bücher gemacht, kannst wahrscheinlich bestätigen, dass ein Buch machen viel Aufwand ist, aber es ist viel Leidenschaft dabei und umso spannender, wenn man es dann wieder liest und reinschmöckert und am Schluss dann im Film anschaut.
Ja, ich habe das Buch ja auch schon genossen und muss sagen, es ist echt wirklich gut gemacht. Ich habe total viel Erinnerungen wieder hochbekommen durch das. Und auch die Sache mit den QR-Codes ist super, also super modern und super technisch gut gelöst. Also absolute Empfehlung. Und selbst wenn jetzt da die Heimtrainersaison nicht mehr ganz so in der Hochsaison ist, ich glaube, einen guten Film kann man sich immer noch anschauen.
Definitiv.
Ja, und einen guten Podcast erkennt man daran, dass er irgendwann zu Ende ist. Ja. Und ich glaube, jetzt ist es soweit, oder?
Jetzt haben wir vor groß angekündigt, Werbung ist bei uns erlaubt. Den Film gibt es auf YouTube. Wo gibt es dein Buch oder euer Buch?
Bei mir auf der Webseite auf www.floro.at oder bei dir auf deinem Shop ultracycling-shop.com.
Genau.
Bei mir gibt es nichts zu kaufen.
Aber du lädst es weiter,
du oder? Du schmeißt uns jetzt aus.
Na, danke fürs Kommen. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke für die Einblicke in so ein Viererteam. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Ich weiß nicht, was der Strasser da hat. Finde ich total spannend, was da alles dahinter steckt, was man dann gar nicht so sieht. Aber ja, danke fürs Kommen.
Ich sage danke und wenn wer die Möglichkeit hat, sagt es niemals nein, wenn es dabei sein dürft beim Viererteam, ob als Fahrer oder als Crew.
Podcast-Werkstatt.